Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was ist schiefgelaufen beim Weltklimagipfel in Madrid? Warum konnte man sich dort nur auf einen Minimalkonsens einigen, der den Klimaschutz kein Stück voranbringt?
Der Phlegmatismus, der sich ein bisschen da breit gemacht hat, oder auch die Dreistigkeit, in der einige Länder blockiert haben, die hat mich sehr, sehr enttäuscht.
Wir sprechen gleich ausführlich drüber mit Niklas Höhne vom New Climate Institute, der zum 23. Mal bei einer Weltklimakonferenz dabei war. Außerdem erklären wir, warum biometrische Erkennungsverfahren längst nicht so sicher sind, wie ihre Nutzer gerne glauben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber auf eine Studie, die Ende vergangener Woche vorgestellt wurde, auf der Jahrestagung der britischen Ökologischen Gesellschaft in Belfast. Es geht ums Thema Blitzschlag und die Frage, wie oft Baumriesen in tropischen Regenwäldern ihm zum Opfer fallen. So viele werden das schon nicht sein, könnte man meinen. Stimmt aber nicht. Analysen belegen jetzt erstmals, rund 350 Millionen Urwaldriesen sterben Jahr für Jahr, nachdem sie von einem Blitz getroffen worden sind. Volker Mrasek berichtet.
Oh, wie schön ist Panama. Das sagt nicht nur ein berühmter Kinderbuchautor, das sagen auch Regenwaldforscher, die genau dort ihre Freilandstudien durchführen, wie Steven Janowiak, Professor für Biologie an der Universität Louisville in den USA.
The interesting thing about the rainforest in Panama.
Panama hat den mit Abstand am besten untersuchten Flecken Regenwald auf dem ganzen Planeten.
Die technische Infrastruktur vor Ort sei ausgezeichnet.
Es gibt dort Beobachtungstürme, die durch das Kronendach stoßen. Sie sind 45 Meter hoch. Wir nutzen sie, um Blitze in Echtzeit aufzunehmen, mit Überwachungskameras.
7 dieser Türme sind es insgesamt, positioniert in einem großen Kreis um eine Fläche rund 15 Quadratkilometer groß. Die Kameras laufen ständig und speichern ihre Aufnahmen 7 Tage lang. Ein eigens entwickelter Computeralgorithmus fischt regelmäßig die Sequenzen mit Blitzeinschlägen heraus. Weil aus verschiedenen Richtungen gefilmt wird, erfährt Steven Janowiak, welche Urwaldriesen es in dem Meer aus Bäumen bei jedem Einschlag erwischt hat.
Nach unseren bisherigen Beobachtungen werden im Durchschnitt 5 Bäume durch einen Blitzeinschlag getötet und weitere 17 geschädigt. In unseren Breiten trifft es in der Regel einzelne exponierte Bäume, im tropischen Regenwald dagegen ganze Baumgruppen.
Einmal sei ein einziger Blitz durch mehr als 100 Bäume gefahren, berichtete Evan Gora jetzt in Belfast. Der Ökologe schlug seine Zelte dauerhaft in Panama auf. 3 Jahre habe er inzwischen dort verbracht, so Gora.
Lightning hits a tree and we can actually see that it's electric current.
Wenn der Blitz einen Baum trifft, dann sehen wir, die elektrische Ladung fließt durch seine Äste und springt von einer Krone auf die nächste über. Wir glauben, das liegt daran, dass Baumstämme eigentlich keine guten Stromleiter sind, sondern eher Isolatoren. Das erschwert die direkte Entladung zwischen Baumkrone und Boden. Der Blitz trifft auf geringeren Widerstand, wenn er sich durch die Kronen benachbarter Bäume verzweigt. Auf diese Weise können bis zu 115 Bäume innerhalb einer einzigen Sekunde geschädigt werden, wie wir beobachtet haben.
Das Kronendach im Regenwald ist gar nicht so eben, wie sich das viele vielleicht vorstellen. Im Gegenteil, überall gibt es Bäume, die aus dem Dickicht herausragen. In der Testfläche treffe der Blitz häufig Dipterix panamensis zuerst, wie Steven Janowiak sagt. Das ist der hochwüchsige Waldmandelbaum.
Unsere Ergebnisse sind unerwartet. Wir haben nicht gedacht, dass Blitzeinschläge eine so wichtige Rolle für das Ökosystem spielen, wie es jetzt scheint. Blitze könnten die Todesursache für 40% der großen Bäume im Regenwald sein.
Man könnte es auch anders formulieren. 4 von 10 Urwaldriesen werden demnach Zeit ihres Lebens vom Blitz getroffen und getötet. Wobei Regenwaldbäume weit über 1000 Jahre alt werden können, wie der US-Biologe sagt. Janowiak hält die Ergebnisse für übertragbar. Der Amazonas-Regenwald zum Beispiel sei ganz ähnlich aufgebaut wie der in Panama. Evan Gora hat inzwischen Blitzdaten für die gesamten Tropen gesammelt. Sie stammen von Satelliten und Bodensensoren.
Wir leiten daraus ab, dass in tropischen Regenwäldern jedes Jahr 60 Millionen Blitze einschlagen. Um die 1,1 Milliarden Bäume werden von ihnen getroffen. Rund 350 Millionen sterben dadurch.
Vorerst seien das noch sehr grobe Abschätzungen, sagt Gora. Doch sicher scheint, dass viel mehr Regenwaldbäume durch Blitze umkommen als vermutet. In Zukunft könnten es sogar noch mehr sein, denn es wird erwartet, dass die Blitzaktivität in den Tropen zunimmt, als Folge des Klimawandels.
Baumsterben durch Blitzschlag, ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Zum Auftakt des 25. UN-Klimagipfels haben wir vor 2 Wochen in dieser Sendung mit Ulrike Kornick gesprochen. Die Forscherin vom Mercator-Institut für Klimafolgenforschung in Berlin erklärte damals, welche Weichen in Madrid gestellt werden müssten, damit der Klimaschutz global endlich Fahrt aufnimmt. Ihre Kernaussage war, die Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens von 2015 müssen ihre Selbstverpflichtung wirklich umsetzen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, und sie müssten ihre Ambitionen künftig deutlich steigern. Seit Sonntag wissen wir, dass in Madrid nichts davon auf den Weg gebracht wurde. Die Klimadiplomaten verhedderten sich im Streit um technische und juristische Details und brachten am Ende nur einen Minimalkonsens zustande. UN-Generalsekretär Antonio Guterres twitterte am Ende frustriert: Ich bin enttäuscht von der Konferenz. Die internationale Gemeinschaft habe eine große Chance vertan. Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln war vor Madrid schon bei 22 anderen Weltklimagipfeln dabei. Ich habe vor 1,5 Stunden mit ihm telefoniert und ihn gefragt: Teilen Sie die Einschätzung des UN-Generalsekretärs? Außer Späßen nichts gewesen in Madrid?
Ja, ich bin natürlich auch sehr enttäuscht. Also wir alle spüren die Folgen des Klimawandels. Die Wissenschaft sagt klar und deutlich, dass wir uns in einer Klimakrise befinden und jetzt sofort handeln müssen. Millionen Menschen haben das verstanden und gehen auf die Straße und demonstrieren zu Klimaschutz. Und doch hat sich die Staatengemeinschaft eben nicht einigen können, ein klares Signal zu setzen, sondern verliert sich in klein-klein. Handeln im Zeichen der Klimakrise sieht wirklich anders aus.
Johann Rockström, der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat im Nachgang gesagt, alle wichtigen Themen wurden in Madrid vertagt. Wie kam es dazu und wie haben Sie die Konferenz in Madrid erlebt?
Ja, die Klimakonferenzen sind sehr, sehr kompliziert. Also man verhandelt hier im Konsensprinzip. Das bedeutet, kein einziges der 196 Staaten darf dagegen sein. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Und das klappt eigentlich nur, wenn die großen Staaten zusammenarbeiten. Mal ein Beispiel, das Klimaschutzabkommen von Paris ist lange, lange vorbereitet worden. Da haben sich die USA und China weit vor der Konferenz geeinigt, wie man vorgeht. Und dann haben sie die anderen Staaten entweder mit einbezogen oder isoliert. Jetzt hat sich aber die USA aus dem Prozess zurückgezogen. Und das macht es leider den Störenfrieden sehr, sehr leicht, sich aus der Deckung zu trauen und eben Entscheidungen zu verhindern. Und das haben eben Länder wie Brasilien, Australien, zum Teil auch Japan genutzt. Alles Regierungen, die nichts vom Klimaschutz halten. Und die haben den Spielraum genutzt und auf relativ dreiste Art und Weise blockiert. Und deswegen ist am Ende quasi nichts rausgekommen.
Nun gibt es ja wegen genau dieses Befundes, den Sie gerade schildern, Leute, die sagen, lasst uns diese ergebnislosen Mammutkonferenzen künftig gar nicht mehr durchführen, denn offenbar bringen die ja nichts, wenn große Player, also Regierungen großer Staaten wie die USA, Brasilien und Australien, die von Rechtspopulisten geführt werden, überhaupt kein Interesse am Klimaschutz zeigen. Teilen Sie diese Argumentation oder würde das heißen, das Kind mit dem Bart auszuschütten?
Also ich würde ganz klar sagen, dass die Klimadiplomatie überhaupt nicht nutzlos ist. Sie ist sehr, sehr wichtig und wir stünden sehr viel schlechter da ohne diesen Prozess. Also wir haben mal ausgerechnet, die Temperaturerhöhung unter allem Klimaschutz, ohne das Pariser Klimaschutzabkommen wären wir ungefähr bei 3,5 Grad und heute sind wir bei ungefähr 3 Grad. Das ist deutlich besser, aber immer noch weit weg von dem, wo wir sind. Der Prozess alleine kann das Problem nicht lösen, insbesondere nicht in Zeiten von Populismus, wo Regierungen auf eigenen Vorteil setzen und Wissenschaft und Fakten ignorieren. Man könnte ihn vielleicht ein bisschen abspecken und durch andere Prozesse erweitern. Und das hat der Generalsekretär Guterres hat das versucht dieses Jahr. Er hat einen Sondergipfel gemacht im September und hat nur die eingeladen, die tatsächlich auch es ernst meinen mit Klimaschutz. Und bei der Veranstaltung waren zum Beispiel USA und Australien überhaupt nicht dabei.
Also die Idee einer Allianz der Willigen, die ja manche auch schon ins Feld geführt haben, das hielten Sie für einen guten Ansatz auch?
Ja, unbedingt. Also das braucht es sowieso auch im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens. Das funktioniert ja nur so, indem eben Länder freiwillige Selbstverpflichtungen eingehen. Und das kann nur funktionieren, wenn wirklich große Staaten zusammenarbeiten, um den ersten Schritt zu machen und dann andere mitzuziehen. Und diese Allianz der Willigen, die war eben in der Vergangenheit, war das die USA und China. Das geht nicht mehr und jetzt muss man neue Allianzen finden. Und die einzigen, die ich sehe an dem Bild, ist eben die EU. Die kann eben zu Hause sich neue Klimaschutzziele auferlegen, den Green Deal umsetzen, könnte dann sich zusammentun mit China und gemeinsam das Vorgehen beschließen und damit dann hoffentlich andere Staaten mitziehen. Das wird nicht einfach. Die USA wird versuchen, genau das zu verhindern. Aber ich glaube, zurzeit ist das der einzige Weg nach vorne.
Sie haben vorhin gesagt, wenn sich alle an die gemachten Zusagen 2015 in Paris halten würden, würden wir wahrscheinlich bei einer Welt landen, die 2100 ungefähr 3 Grad wärmer wäre als vor Beginn der Industrialisierung. Jetzt haben Sie den Green Deal Ursula von der Leyen angesprochen, diesen Vorschlag der EU-Kommission, etwas stärker aufs Gas zu drücken beim Klimaschutz und schon bis 2050 klimaneutral zu werden. Wie viel näher brächte uns das denn dem Erreichen des 1,5 oder 2 Grad Ziels?
Ja, das würde natürlich unsere Temperaturschätzung verbessern, ein kleines bisschen wahrscheinlich, aber das ist nicht der Punkt. Der wirklich wichtige Punkt wäre die Signalwirkung. Wenn jetzt ein Land oder eine Gruppe von Ländern wie die EU beschließt, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, das sehr schnell, und damit quasi das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen, wo sich ja alle Länder verpflichtet haben, genau das zu tun. Wenn also eine große Gruppe von Ländern das jetzt tut und verbindlich beschließt, dann hat das eben eine Signalwirkung an alle anderen, dass diese Transformation tatsächlich passiert und dass man sich doch beeilen sollte, damit auf den Zug zu springen, denn sonst verpasst man vielleicht was. Deswegen ist es also wichtig, dass die EU diesen Schritt geht und als Vorreiter hier vorangeht. Wenn das nicht passiert, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz, denn wer soll das sonst machen? Dann können sich alle zurücklehnen und auf die anderen verweisen.
Wenn der Vorstoß der EU so sinnvoll und erwünscht ist, warum ist dem denn dann keiner gefolgt? Also da hat es ja mit der Allianz der Willigen dann offenbar noch nicht geklappt, in Madrid zumindest.
Ja, die EU hätte natürlich das sehr viel früher machen müssen. Alle haben eigentlich gehofft, dass schon dieses Jahr die EU das beschließt und auch das kurzfristige Ziel erhöht und sagt, wir stehen dazu, wir machen jetzt ambitionierten Klimaschutz. Das ist leider nicht passiert. Auch die EU ist etwas zögerlich. Der Vorschlag des Green New Deals kam jetzt von der Kommission, der ist noch gar nicht durch alle Mitgliedstaaten durch. Da müsste die EU noch deutlicher werden, um genau das zu tun. Ich glaube, so ein bisschen die Allianz der Willigen passiert schon. Es gibt immer mehr Länder und auch Bundesstaaten, die sich das Ziel der Klimaneutralität auferlegen. Diese Gruppe wird immer größer. Kalifornien zum Beispiel gehört zu der Gruppe. Also diese Gruppe wird immer größer. Und ich glaube, das ist, worauf man hinarbeiten muss, diese Gruppe so groß zu machen, dass sie quasi alle anderen mitziehen.
Ist das aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was jetzt passieren muss im nächsten Jahr im Vorlauf zur nächsten Konferenz in Glasgow, also diese Seilschaften quasi zusammenbinden?
Ja, ich glaube, 2 Dinge sind wichtig, um Glasgow zum Erfolg zu führen. Das eine ist, diese Gruppe der Staaten, die klimaneutral werden wollen, zusammenzubringen und zu vergrößern und möglichst viele in diese Gruppe reinzubringen. Und das Zweite ist, auf dem diplomatischen Weg Allianzen zu schmieden mit den Großen, also die EU mit China zusammen, ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen und damit eben vorzuzeigen, wie dieser Gipfel aussehen kann. Ich glaube, das wäre das Allerwichtigste. Wenn die EU es nicht schafft, sich mit China vor dem Gipfel zu einigen, dann wird es sehr schwierig.
Sie haben schon 23 Klimakonferenzen begleitet vor Ort. Welches Etikett, welches Label würden Sie Madrid aufkleben?
Das war für mich sicherlich eine der enttäuschendsten Klimaverhandlungen. Die Erwartungen waren nicht hoch, aber selbst die niedrigen Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Wir sind sehr, sehr spät dran. Wir haben jetzt lange verhandelt. Das war die 25. Klimakonferenz. Wir stehen vor einer Klimakrise. Wir sehen, dass wir eigentlich einen Notstand haben und wir müssten sofort handeln. Und der Phlegmatismus, der sich ein bisschen dabei gemacht hat, oder auch die Dreistigkeit, in der einige Länder blockiert haben, die hat mich sehr, sehr enttäuscht.
Soweit das Gespräch mit Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln. Biometrische Erkennungsverfahren sind längst allgegenwärtig. Bei der Grenzkontrolle am Flughafen vergleicht eine Kamera, ob unser Gesicht dem ähnelt, das im elektronischen Pass gespeichert wurde. Zum Entsperren des Laptops scannt der Rechner unseren Fingerabdruck. Und unser Handy erkennt an unserer Stimme, ob wir der rechtmäßige Benutzer sind. Bei Anwendung auf so breiter Front sollte man meinen, dass kommerzielle Biometriesysteme ausgereift und hinreichend sicher sind. Aber leider werden die Schurken auch immer besser darin, solche Systeme hinters Licht zu führen. In Berlin diskutierten Experten kürzlich die aktuellen Schwachstellen. Jan Rehm war für uns dabei.
Mit einem schnellen Blick das Handy entsperren, vor allem bei besseren Smartphones, ist das heute Standard. Allerdings, besonders sicher ist das in vielen Fällen nicht, wie zahlreiche Tests bewiesen. Oft reicht ein gutes Gesichtsfoto des Besitzers, um das Handy zu entsperren. Es sind aber nicht nur Handys. Überlisten wollen Angreifer auch andere biometrische Systeme, die eine Person über Körpermerkmale wie Irisbild, Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder Sprache identifizieren sollen. Entsprechend treiben Entwickler solcher Systeme hohen Aufwand, den Angreifern voraus zu sein. Wie Benny Bennett-Jürgens, Gründer und Chef der Firma Nikt. Er hat ein maschinelles Identifikationsverfahren mitentwickelt, das die Authentifizierung von Kunden beispielsweise beim Abschluss von Versicherungen oder Telefonverträgen komfortabel und sicher ermöglichen soll. Dazu wird der Neukunde in einer App durch einen Dialog geführt, muss zufällig ausgewählte Worte vom Display laut ablesen, seine Ausweisdokumente zeigen und so bestätigen, dass er ist, wer er vorgibt zu sein.
Wir können dann eben anhand der Lippenbewegungen und der Gesichtsbewegungen feststellen, ob erstens die richtigen Worte gesagt werden, aber zweitens eben halt auch, ob hier nicht eine Maske benutzt wird, ob nur ein Foto hochgehalten wird oder sonstige Manipulationsversuche durchgeführt werden.
Foto oder Maske? Diese Angriffe seien vergleichsweise trivial zu erkennen. Schwieriger werde es, wenn ganze Identitäten inklusive täuschend echtem dreidimensionalem Avatar erzeugt werden, dem sogenannten Deepfake.
Das Thema Deepfake ist natürlich eines der modernsten Angriffsszenarien, die man auf so ein Verfahren ausführen kann. Mit allen Deepfakes, die in der Welt da draußen rumlaufen, überprüfen wir unser Verfahren und auf der anderen Seite haben wir auch proprietäre Systeme entwickelt, um die Echtzeit der Aufnahme nachzuweisen.
So soll sichergestellt werden, dass nicht ein synthetisch erzeugtes bzw. ein manipuliertes Video eingespielt wird. Neben der Täuschungsabwehr forschen Biometriesystementwickler auch intensiv daran, wie die immer größer werdenden Datenmengen verarbeitet werden können. Früher, erklärt Professor Christoph Busch, Informatiker an der Hochschule Darmstadt, seien ein paar hundert oder gar 4000 Datensätze ein großes System gewesen.
Heute lächelt man über 4000 Subjekte in einer Datenbank und das größte derzeitig in Betrieb befindliche biometrische System hat 1,2 Milliarden Bürger. Das ist die Datenbank in Indien.
Mit der Masse der Daten kommen zwei Herausforderungen. Zum einen benötigen die Systeme immer mehr Rechenleistung zur Verarbeitung der Daten. Zum anderen steigt die Zahl von falschen Treffern in der Datenbank mit der Zahl der Einträge.
Diesen False-Positive-Fehler, den wollen wir vermeiden und dazu reduzieren wir beispielsweise den Suchraum. Ja, also im einfachsten Fall jetzt mal illustriert, ich suche eben, wenn ich eine männliche Person habe, dann suche ich nur unter allen Männern und nicht unter allen Frauen. Und da gibt es verschiedene andere Suchstrategien, die diesen Suchraum einschränken. Damit reduziere ich die Gefahr eines Fehlers und ich reduziere natürlich auch die Transaktionszeit. Ich bin schneller mit dem Ergebnis dann zurück. Und ich bin Ressourcensparer.
Neben der Masse stellt die Güte der biometrischen Datensätze eine Herausforderung dar. So können korrekte Identifikation und Angriffsabwehr über verschiedene Systeme hinweg nur gewährleistet werden, wenn die Auswertecomputer einschätzen können, wie verlässlich die Referenzdaten sind. Unter anderem dafür arbeiten Christoph Busch und Kollegen derzeit an einem Standard, der die Qualität von zwei- und dreidimensionalen Gesichtserkennungsdatensätzen sicherstellen soll.
Jan Rehm über den Rüstungswettlauf zwischen Entwicklern und Hackern von biometrischen Identifizierungssystemen. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Piotr Heller.
Europas Weltraumagentur hat Probleme mit ihrem Mars-Fallschirm. Nächstes Jahr soll die Raumsonde ExoMars zu unserem Nachbarplaneten starten, um dort unter anderem nach Spuren von Leben zu suchen. Jedoch haben kürzlich bei einem Test die Fallschirme versagt, die die Sonde in der Marsatmosphäre bremsen sollen. Das berichtet der Guardian. Dieser Rückschlag droht das ohnehin schon hinter dem Zeitplan liegende Projekt weiter zu verzögern. Die ESA steht aber unter Zeitdruck. Die Mission muss nämlich 2020 starten. Das diktieren die Umlaufbahnen von Mars und Erde. Verpasst die Europäische Weltraumagentur den richtigen Zeitpunkt, könnte die Sonde erst 2022 abheben. Um das Problem zu lösen, haben sich die ESA-Ingenieure nun an ihre amerikanischen Kollegen gewandt, heißt es in dem Artikel. Die neuen Fallschirme werden am Jet Propulsion Laboratory der NASA getestet.
Forscher finden einen Anstieg sexuell übertragbarer Krankheiten bei Menschen, die sich mit PrEP vor HIV schützen.
PrEP steht für Präexpositionsprophylaxe. Es ist eine Medikamentenkombination, die vor Infektionen mit HIV schützt. Ein internationales Team hat nun 88 Einzelstudien ausgewertet, die PrEP-Nutzer mindestens ein Jahr lang beobachtet haben. Das Ergebnis: Am Anfang, also bevor die untersuchten Personen den HIV-Schutz zu sich nahmen, hatten 24% von ihnen Geschlechtskrankheiten wie Tripper, Chlamydien oder Syphilis. Innerhalb des ersten Jahres der PrEP-Nutzung erkrankten insgesamt 72% der Studienteilnehmer an mindestens einer dieser Krankheiten. Die Studie ist im Magazin JAMA Network Open erschienen. Die Ergebnisse zeigen, dass man die Versorgung für HIV und andere Geschlechtskrankheiten zusammenführen müsse, heißt es von den Autoren.
Faule Falter schmecken nicht.
Amerikanische Biologen haben das Flugverhalten verschiedener Schmetterlingsarten im Beisein von Fledermäusen untersucht, um herauszufinden, wie die Falter sich vor den Raubtieren schützen. Manche Arten vollführen spektakuläre Ausweichmanöver, um sich in Sicherheit zu bringen. Andere blieben eher unbeeindruckt. In weiteren Untersuchungen konnten die Forscher zeigen, dass die Arten, die sich die Ausweichmanöver sparten, den Fledermäusen weniger gut schmeckten. Sie hatten also eine eher chemische Verteidigungsstrategie. Dieser Zusammenhang zwischen Faulheit beim Fliegen und Geschmack könnte dabei helfen, Abwehrstrategien anderer Arten besser zu untersuchen, notieren die Forscher in den Frontiers in Ecology and Evolution.
Vermögensunterschiede gibt es auch bei Einsiedlerkrebsen.
Ein Soziologe, ein Mathematiker und eine Biologin beschreiben dieses Phänomen im Magazin Physica A. Einsiedlerkrebse verbergen ihren Hinterleib in leeren Schneckenhäusern oder ähnlichen Behausungen. Ein passendes Häuschen zu finden ist für die Tiere lebenswichtig. Die Forscher haben bei 300 solcher Krebse das Körpergewicht und das Gewicht der genutzten Behausung verglichen. So bestimmten sie eine Art Verteilung des Vermögens. Vermögendere Krebse hatten in diesem Modell größere Schneckenhäuser. Diese Verteilung spiegelte die typische Vermögensverteilung menschlicher Gesellschaften wider. So besaß etwa ein kleiner Prozentsatz der Krebse vergleichsweise viel Vermögen, also große Behausungen. Die Forscher hoffen, die Krebse als Modellorganismus für die Vermögensverteilung in Gesellschaften nutzen zu können.
Quecksilber in Fossilien verrät etwas über den Klimawandel vor 66 Millionen Jahren.
Es war eine Zeit großer Umwälzungen auf der Erde, in der auch die meisten Dinosaurier starben. Als Ursache für dieses Massensterben gilt gemeinhin ein Asteroideneinschlag. Es gab aber auch andere Umwelteinflüsse, die die Erde damals veränderten. Massive Vulkanausbrüche. Doch welche Wirkung diese Eruptionen wirklich auf das Klima hatten, ist nicht ganz klar. Um die Frage zu beantworten, haben US-Forscher fossile Muschelschalen aus der Zeit untersucht. Diese Schalen spiegelten zwei Veränderungen wider. Erstens stiegen die Temperaturen an und zweitens erhöhte sich die Quecksilberkonzentration in der Umwelt. Beides geschah gleichzeitig. Das Quecksilber stammte aus den Vulkanausbrüchen. Kombiniert mit den Anzeichen für den Temperaturanstieg können die Forscher nun vermuten, dass die Ausbrüche zu der Erwärmung beigetragen haben, wie sie im Magazin Nature Communications darlegen.
Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
Sternzeit, 16. Dezember. Glow im Orion. Der Asteroid Nummer 3267 kommt jetzt der Erde so nah wie sonst nie in diesem Jahr. Das ist aus zwei Gründen erwähnenswert. Zum einen befindet er sich genau zwischen den Gürtelsternen des Orion und dem berühmten Orionnebel. Zum anderen heißt er nach der großen Dame der Asteroidenforschung. Das mag angesichts seines Namens Glow nicht sofort ersichtlich sein. Glow war der Spitzname von Eleanor Helene. Die studierte Geologin war eine der führenden Astronominnen des 20. Jahrhunderts. Ihr hatten es vor allem die Asteroiden auf ungewöhnlichen Bahnen angetan. Mit einem Teleskop auf dem Palomar-Observatorium in Kalifornien suchte sie schon in den 70er Jahren nach Objekten, die die Bahnen von Planeten kreuzen. Nacht für Nacht haben Eleanor Helene und ihre Kollegen Teile des Himmels fotografiert. Dabei entdeckten sie tausende Asteroiden und etliche Kometen. Heute boomt die Suche nach Objekten, die der Erde nahe kommen. Vor fast 50 Jahren galt Helene geradezu als Spinnerin, deren Forschungsfeld kaum ernst genommen wurde, wie sie sich schmunzelnd erinnert hat. Das Gute daran sei gewesen, dass man sie in Ruhe habe arbeiten lassen. In den 90er Jahren begründete Helene das äußerst erfolgreiche NEAT-Projekt der NASA, eine gezielte Suche nach erdnahen Asteroiden mit elektronischen Kameras und großen Teleskopen. Eleanor Helene ist Anfang 2009 im Alter von 76 Jahren gestorben. Ihr zu Ehren heißt ein Asteroid Glow. Er glüht heute im Sternbild Orion.
So viel für heute von Forschung aktuell. Was tun gegen den Fachkräftemangel? In Berlin macht man sich da heute Gedanken drüber. Was dabei rauskam, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.